Forschen im Markt, der Wissenschaftspodcast der Berufsakademie Sachsen.
Heute sind wir am Standort Dresden der Berufsakademie Sachsen am Campus Johannstadt und ich spreche mit Herrn Prof. Dr. Enrico Teich. Herzlich willkommen, Herr Teich.
Freut mich.
Herr Teich ist Jahrgang 1985 und seit dem Juni 2022 als Professor für Betriebswirtschaftslehre an der Berufsakademie Sachsen. Zugleich leitet Herr Professor Teich die Studienrichtung Industrie im Studiengang Betriebswirtschaft. Herr Professor Teich, mich interessiert natürlich Ihre akademische Vita. Vielleicht können Sie dazu uns etwas erzählen.
Natürlich gern. Ich bin ein Eigengewächs, könnte man sagen. Das heißt, ich habe einen Diplomabschluss im Wirtschaftsingenieurwesen an der Berufsakademie in Bautzen gemacht. Das liegt schon ein paar Jahre zurück. Bin dann nach meiner Zeit an der Berufsakademie an das IAI Zittau, das Internationale Hochschulinstitut in Zittau, gewechselt. Das ist eine zentrale wissenschaftliche Einrichtung der TU Dresden und habe dort einen Masterabschluss im internationalen Management mit einer Spezialisierung im Bereich Supply Chain Management absolviert. Nach meiner Studienzeit habe ich dann eine Promotion an der TU Dresden, der Fakultät Wirtschaftswissenschaften, aufgenommen und dann im Jahr 2017 abgeschlossen. Und bin dann nach meiner erfolgreichen Promotion in die Industrie gewechselt. Und zwar war ich in der Softwarebranche tätig und habe dort zum Schluss in der führenden Position die Einführung sogenannter APS-Softwaresysteme bei Industrieunternehmen unterschiedlichster Größe, Branche und Herkunft verantwortet. Meine Forschungsinteressen, da komme ich dann aber auch nochmal drauf zu sprechen, liegen vor allen Dingen in der Planung von Produktions- und Logistikprozessen unter Berücksichtigung von Unsicherheit und unter Berücksichtigung von Nachhaltigkeitsaspekten.
Sie haben gesprochen von den sogenannten APS-Softwaresystemen bei Industrieunternehmen. Was ist denn ein APS-Softwaresystem?
Gute Frage, ja. Zunächst erstmal muss man wissen, für was die Abkürzung APS steht. APS steht für Advanced Planning and Scheduling. Wenn man jetzt mal den Versuch wagt, das wörtlich zu übersetzen, könnte man sagen, das ist eine fortgeschrittene Planung und Terminierung. Inhaltlich gesehen handelt es sich um eine Klasse, eine Gruppe von Softwaresystemen, die betriebliche Softwarelandschaft funktionell erweitert. Im Kern beschäftigen sich diese Systeme mit der Fragestellung oder mit der Antwort auf diese Fragestellung, welcher Produktionsauftrag soll auf welcher Maschine, mit welchem Mitarbeiter und welchem Werkzeug zu welcher Uhrzeit, minutengenau oder sogar sekundengenau gefertigt werden. Hierzu muss man natürlich ein sehr komplexes Planungsproblem lösen. Uns ist bewusst, dass beispielsweise Maschinen, Werkzeug und Mitarbeiter nicht in unbegrenzter Anzahl zur Verfügung stehen. Das heißt, man hat ein Planungsproblem unter begrenzten Kapazitätsrestriktionen. Darüber hinaus sind natürlich oder haben natürlich nicht alle Mitarbeiter auch die gleiche Qualifikation. Sprich, ich kann nicht jeden Mitarbeiter auf jeder Maschine jeden Fertigungsprozess ausüben lassen. Mitarbeiter haben Urlaub, werden kurzfristig krank. Ne, erleben wir auch in der aktuellen Grippesaison, die wieder gestartet ist, dass man solche Unsicherheiten entsprechend auch in der Planung berücksichtigen muss. Darüber hinaus kommt noch dazu, dass gewisse Werkzeuge auch nicht auf allen Maschinen eingesetzt werden können. Beispielsweise im Spritzgussbereich. Ich habe 20 Maschinen in meiner Werkshalle stehen. Für spezielle Werkzeuge kommen vielleicht nur 2 oder 3 Maschinen letztendlich in Frage. Und diese Restriktion muss ich des Weiteren in der Planung berücksichtigen. Wenn man sich dann diese technischen Ressourcen genauer anschaut, geht es auch um das Thema Wartungszeiten oder kurzfristige Ausfallzeiten aufgrund technischer Probleme. Und nicht zuletzt, und das ist ein ganz wichtiger Aspekt, muss man auch die Verfügbarkeit von Rohstoff- und Halbfabrikaten in der Planung berücksichtigen. Das heißt, die beste Ressourcenplanung bringt mir nichts, wenn ich dann mit dem Auftrag an der Maschine stehe und letztendlich die Produktion nicht ausführen kann, weil das Material, was ich benötige, dann nicht in der ausreichenden Menge zu dem Zeitpunkt auch zur Verfügung steht. Diese Aspekte, die ich jetzt aufgezählt habe, das ist nur eine kleine Auswahl, machen schon deutlich, dass das Planungsproblem, von dem wir sprechen, sich manuell, also sprich ohne Softwareeinsatz, nicht mehr mit vertretbarem Zeitaufwand und auch nicht mehr in einer adäquaten Güte lösen lässt. Man muss dabei natürlich auch beachten, dass sich diese Rahmenbedingungen der Planung, die wir haben, also die Datengrundlage, sich fortlaufend ändert. Also Kunden rufen an, verändern ihre Bedarfstermine, Lieferanten verändern ihre Lieferterminzusagen. Mitarbeiter, die heute noch da waren, sind beispielsweise auch morgen krank. All diese Aspekte verändern ständig meine Datengrundlage und man muss halt letztendlich prüfen, wenn sich die Datengrundlage geändert hat, hat mein Plan noch Gültigkeit? Also ist der Plan, so wie ich ihn erstellt habe, noch umsetzbar? Und wenn ich die Frage mit Nein beantworten muss, dann muss ich entsprechend neu planen. APS-Systeme setzen genau dort an. APS-Systeme nutzen oder lösen dieses Planungsproblem unter Zuhilfenahme von mathematischen Optimierungsverfahren und auch von Ansätzen der Simulation. Die Systeme erzeugen also automatisiert einen sogenannten Ressourcenbelegungsplan unter Berücksichtigung all der genannten Restriktionen und noch ein paar Aspekte darüber hinaus. Sprich, wenn sich die Datenlage ändert, prüft das System, ist der Plan, so wie ich ihn erzeugt habe, noch gültig? Und wenn er nicht mehr gültig ist, dann wird entsprechend automatisiert ein neuer Planungslauf erzeugt. Der Softwareanwender, also ganz konkret die Produktionsplaner und Produktionsplanerinnen, die vor dem System sitzen und das System bedienen, können dann noch über eine Oberfläche entsprechende Zielsetzungen vornehmen für die Planung, Zielgrößen definieren. Also geht es nur um Termintreue oder spielt auch die Rüstoptimierung eine Rolle in der Ressourcenbelegungsplanung, Auslastung und so weiter und so fort. Also einzeln oder in Kombination kann man diese Ziele gewichten und damit halt einen adäquaten Plan für sein konkretes Unternehmensumfeld erzeugen. Letztendlich geht es darum, in so einem dynamischen Produktionsumfeld, wo wir uns bewegen, die Existenz des Unternehmens zu sichern durch den Einsatz sogenannter APS-Systeme. Das in aller Kürze mal, was so ein APS-System ist und was es macht.
Okay, das ist also, denke ich, auch für Laien durchaus nachvollziehbar. Sie sagen, Sie forschen auch in diesem Bereich. Sie haben bestimmt auch Ihre Promotion in diese Richtung verfasst, nehme ich an. Wie sehen Sie denn die Rahmenbedingungen hier am Standort Dresden für Leute, die nach ihrer Promotion dann auch weiter forschen möchten?
Ich bin ja noch relativ kurz hier, aber habe schon eine ganze Menge von Eindrücken sammeln können. Hier muss man zunächst erstmal wissen, dass die Professoren, die es hier gibt und auch die Studiengänge sich in zwei Fachbereiche einteilen, also einmal in die Technik und einmal in die Wirtschaft. Im Bereich Technik kann man hier auf verschiedenste Reallabore zurückgreifen, sprich wir haben fertigungstechnische Labore zur Holzbearbeitung, wir haben Labore, wo man Messtechnik findet und entsprechende Untersuchungsreihen fahren kann. Es gibt ein Labor zum Rapid Prototyping in Kombination mit 3D-Druck oder beispielsweise auch ein kleines, aber feines IoT-Labor. Das heißt, es geht dort um das Thema Industrie 4.0 und das Internet der Dinge, Internet of Things, was man dort halt auch in der Forschung, aber auch den Studierenden natürlich näher bringen kann. Für mich selber, also im Bereich der Wirtschaft, geht es vor allen Dingen um die Rechentechnik, die hier zur Verfügung steht. Das heißt, wir haben diverse IT-Labore. Spannend sind vor allen Dingen die Labore, die mit ERP, MES und Simulationssoftware ausgerüstet sind, weil das brauche ich für meine Forschungsaktivitäten. Ein wichtiger Aspekt, den ich da noch erwähnen möchte, oder einen wichtigen Ansatzpunkt, ein Potenzial für die Verknüpfung von Wirtschaft und Technik hier am Standort Dresden, ist die sogenannte Smart Factory. Das heißt, wir haben hier eine Smart Factory im Einsatz und man hat hier die Möglichkeit, beispielsweise im APS-System eine Auftragssequenzierung auf einer Anlage, auf einer Maschine vorzunehmen und kann dann in einem realen Produktionsumfeld diesen Plan validieren. Und das sind natürlich ist eine gute Voraussetzung, um letztendlich dann auch belastbare Forschungsergebnisse zu erzielen.
Sie sehen also auch die Zusammenarbeit interdisziplinär mit anderen Kollegen hier am Standort?
Auf jeden Fall. Das ist ein wichtiger Punkt. Da möchte ich noch ergänzen. Forschung lebt natürlich auch davon, dass man sich nicht nur intern vernetzt, sondern auch nach außen hin sich vernetzt. Der Standort hier in Dresden, also wir sitzen mitten im Zentrum von Dresden, in unmittelbarer Nähe zu TU Dresden, aber auch zu außeruniversitären Forschungseinrichtungen und zahlreichen Praxispartnern und Unternehmen. Und das ist auch ein wichtiger Punkt, letztendlich dann sich zu öffnen und sich mit dem Umfeld, in dem man sich bewegt, zu vernetzen. Da sage ich dann auch gern noch was dazu, wenn wir dann mal ein bisschen tiefer auch in meine Forschungsinteressen einsteigen.
Ja, das ist schon ein guter Punkt. Was sind denn Ihre aktuellen Forschungsaktivitäten?
Ich habe es eingangs schon gesagt. Ich beschäftige mich mit dem Thema Planung von Produktions- und Logistikprozessen unter Unsicherheit oder unter Berücksichtigung von Nachhaltigkeitsaspekten. Ich würde mal den ersten Teil, also dieses Thema Unsicherheit, Entscheidung unter Unsicherheit, ein bisschen näher beleuchten, damit man weiß, in welche Richtung das geht. Und zwar klassische Planungsverfahren in dem Bereich, also in der Produktion und Logistik, gehen von sogenannten deterministischen, von der deterministischen Planungssituation aus. Das heißt, alle Daten, die ich für die Planung brauche, dem wird unterstellt, dass diese zum Beginn oder zum Zeitpunkt der Planung mit Sicherheit vorhergesagt werden können. Also wenn man das jetzt mal auf unser Planungsproblem überträgt, was ich erläutert habe, müsste man zum Zeitpunkt der Planung schon ganz genau wissen, welcher Mitarbeiter und welche Maschine in Zukunft wann in welchem Umfang ausfällt. Wir sind uns einig, hoffe ich zumindest, dass sich diese Annahme oder diese Vereinfachung auf die Praxis nicht übertragen lässt. Das heißt, vielfach sind wir eher in einem unsicheren Umfeld unterwegs. Wir merken das natürlich auch in unserem, in der Planung unserer eigenen Konsum- und Investitionsentscheidungen, die aktuell stattfinden. Das heißt, die sicher geglaubte Verfügbarkeit von Rohstoffen oder von Energie ist keineswegs mehr sicher. Das Gleiche gilt natürlich dann auch für die Preise, die damit einhergehen. Das heißt, ich kann gewisse Einkaufspreise, Einstandspreise für gewisse Güter, Rohstoffe, die ich benötige, nicht mehr mit Sicherheit vorhersagen. Trotz alledem müssen wir ja in unserem täglichen Umfeld Entscheidungen treffen. Das heißt, wir treffen Entscheidungen oder führen Planung unter Unsicherheit aus. Und darum geht es auch in meiner Planung oder meiner Forschung, besser gesagt. Wenn man jetzt mal diese Ansätze, Planung, Entscheidung unter Unsicherheit ganz grob klassifizieren möchte, gibt es zwei große Gruppen. Zum einen die reaktiven Planungsansätze und zum anderen die proaktiven Planungsansätze. Bei diesen reaktiven Forschungsansätzen geht es darum, wenn sich die Datenlage in irgendeiner Form ändert, also ich habe einen unsicheren Parameter, dann kommt die Zukunft wird Realität und der Parameter verändert sich. Das heißt, ich muss in irgendeiner Form in meiner Planung darauf reagieren. Dann wird genau in diesen Planungsansätzen genau das getan. Es wird reagiert. Das heißt, es wird dann geprüft, ist die Planung so noch gültig, die ich vorliegen habe? Und wenn sie nicht mehr gültig ist, wird entsprechend ein neuer Planungslauf durchgeführt. Weil wenn ich das nicht tun würde, klar habe ich eine Planung, aber die Planung bringt mir nichts, weil ich sie nicht realisieren kann. Bei den proaktiven Ansätzen geht es vielmehr darum, dass man schon bei der initialen Planerstellung gewisse Unsicherheiten, die in der Zukunft auftreten können, schon an dem Punkt berücksichtigt. Das heißt, ich versuche so ein Stück weit die Zukunft zu prognostizieren und diese Prognose in meine Planung einfließen zu lassen, um dann, wenn dann so eine Unsicherheitssituation tatsächlich Realität wird, also die Zukunft Realität wird, dass man dann auf diese Situation so reagieren kann, ohne eine neue Planung zu erzeugen. Darum geht es in den proaktiven Ansätzen. Ich würde an der Stelle noch ein bisschen weiter ausführen wollen, und zwar, ich verfolge meiner Forschung vor allen Dingen diese proaktiven Ansätze. Ich kann das auch erklären, und zwar, es wird vielleicht auch schon deutlich aus den Aspekten, die ich genannt habe, Industrieunternehmen bewegen sich heutzutage, was den Input angeht, also die Inputseite, vor allen Dingen in einer sehr unsicheren Welt. Verfügbarkeit von Rohstoffen, Verfügbarkeit von Personal, das heißt, man hat dort ständig mit Unsicherheiten zu kämpfen. Auf der Output-Seite, sprich auf der Kundenseite, steht aber ein Kunde, und das merken wir auch in unserem eigenen Konsum tagtäglich, der eine hohe Lieferservice-Erwartung hat. Das heißt, der möchte einen zuverlässigen Termin und möchte zu dem Termin auch die bestellte Menge geliefert bekommen. Wenn man das mal als Rahmenbedingung ansieht, dann sind diese reaktiven Ansätze, also wenn sich was ändert, plane ich neu, dann führen die natürlich zu einer gewissen Nervosität, auch was die Lieferterminzusagen angeht. Das heißt, ich muss dann vielleicht gewisse zugesagte Liefertermine wieder korrigieren. Vielleicht bin ich früher fertig, im Regelfall bin ich eher später fertig. Das heißt, diese Ansätze sind per se schon schlechter gestellt gegenüber den proaktiven Ansätzen. Bei den proaktiven Ansätzen geht es darum, dass ich quasi gewisse Unsicherheiten, hatte ich schon gesagt, mit berücksichtige, um letztendlich eine Planungsstabilität zu erzeugen. Man spricht auch von einer robusten Planung. Fakt ist, eine hundertprozentige Planungsstabilität gibt es nicht. Das heißt, es wird immer eine Kombination aus proaktiver Planung und reaktiver Planung sein. Das ist im Prinzip der Beweggrund, warum ich mich vor allen Dingen mit diesen proaktiven Ansätzen beschäftige, also mich schon ein bisschen auf die Zukunft vorzubereiten. Bohren wir dort mal noch ein Stück tiefer. Also wir nehmen uns mal die proaktiven Ansätze raus. Es gibt dort nicht das eine Verfahren. Das heißt, es gibt dort unterschiedlichste Verfahren. Wenn man mal die relativ einfachen Verfahren zur Hand nimmt, dann sind das beispielsweise Verfahren, die sich mit Ersatzwerten beschäftigen. Was macht man da? Was ist ein Ersatzwert? Letztendlich gaukelt man der Planung eine pessimistischere Datensituation vor. Also man sagt, okay, gewisse Bedarfe werden vielleicht höher angenommen, als sie eigentlich sind, oder Ausfallzeiten, die für Maschinen existieren, werden ein Stück höher gesetzt, als sie tatsächlich sind. Mit dem Zweck, dann letztendlich einen robusten Plan zu erzeugen, der dann die Puffer, die ich geschaffen habe, also beispielsweise Lagerbestandspuffer oder Kapazitätspuffer, die entstanden sind, dass man auf diese Puffer dann zurückgreifen kann, wenn diese Unsicherheitssituation tatsächlich Realität wird. Das heißt, man reaktiviert gewisse Sicherheitsbestände, gewisse Ressourcenpuffer, die man sich geschaffen hat, um dann halt nicht neu planen zu müssen, sondern halt eben mit dem Plan weiterzuarbeiten, aber durch die aktivierten Puffer das Planergebnis trotzdem zu erreichen. Das ist so die einfacheren Ansätze. Wenn man dann ein Stück weiterdenkt, gibt es Ansätze, die verlassen diese einwertige Betrachtung der Unsicherheit und gehen über zu einer mehrwertigen Betrachtung der Unsicherheit. Sprich, man geht davon aus, wenn ein Parameter unsicher ist, dass er nicht nur eine Ausprägung annehmen kann, sondern dass der in Zukunft verschiedenste Ausprägungen annehmen kann. Wir kennen das alle, wenn wir irgendwie Investitionsentscheidungen zu Hause im privaten Umfeld planen, dann hat man ein Best- und ein Worst-Case-Szenario und vielleicht bewegt man sich irgendwo dazwischen. Darum geht es bei diesen mehrwertigen Ansätzen. Man kann diese Unsicherheit, also diese unterschiedlichen Ausprägungen der Parameter zum einen über Verteilungen beschreiben, also statistische Verteilung, wo man schaut beispielsweise, wie waren denn Maschinenausfallzeiten in der Vergangenheit, wann sind die aufgetreten, in welchem Umfang. Das kann man dann über eine statistische Verteilung auf Basis von Zeitreihen beschreiben und eben dann diese Verteilung in der Planung letztendlich nutzen. Ein anderer Ansatz ist das Modellieren von Szenarien. Ich hatte es schon angesprochen, also dass man gewisse Entwicklungspfade für Parameter vormodelliert und dann diese Szenarien in der Planung berücksichtigt. Immer mit dem Ziel, letztendlich für verschiedenste Werteausprägungen für diese unsicheren Parameter einen gültigen Plan zu erzeugen. Das heißt, egal ob jetzt das Szenario A, B oder C eintritt, letztendlich soll der Plan für A, B und C gleichermaßen gültig sein. Und dann natürlich noch on top, möglichst kostenminimal oder gewinnmaximal. Das kommt natürlich noch dazu. Das sind die mehrwertigen Ansätze, mit denen ich mich auch auseinandergesetzt habe. Und da jetzt auch der Anknüpfungspunkt zu meiner Promotion an der TU Dresden. Ich habe mich in meiner Forschung dort mit einem sogenannten Monte-Carlo-Simulationsmodell beschäftigt. Das heißt, es gibt zwei grundlegende Ansätze, solche Planungsprobleme zu lösen, rein analytisch oder durch den Einsatz von Simulationen in Verknüpfung mit einem analytischen Ansatz. Ich habe Zweiteres gewählt und habe dort, wie gesagt, so ein Monte-Carlo-Simulationsmodell aufgebaut, was diese Unsicherheit über Verteilungen abbildet und den Zweck folgt, den Zusammenhang zwischen der Flexibilität von Produktionssystemen und der Durchlaufzeit durch so ein Produktionssystem zu quantifizieren. Sprich, ein Unternehmen hat dann ein Werkzeug an die Hand bekommen, was einem hilft zu sagen, okay, wie flexibel muss ich in meinem Produktionssystem sein, was beispielsweise die Veränderung von Kapazitäten angeht, um dann noch den Kundenansprüchen, was die Durchlaufzeit angeht, durch die Produktion, den Ansprüchen des Marktes, könnte man auch sagen, Genüge zu tun. Also das ist so ein Simulationsmodell, wo man das dann quantifizieren und untersuchen kann, um sich dann für dieses dynamische Umfeld, in dem wir uns bewegen, zu rüsten. In meiner aktuellen Forschung, ist schon ein paar Jahre zurückliegend, das, was ich jetzt beschrieben habe, in meiner aktuellen Forschung beschäftige ich mich auch mit dem Thema Unsicherheit. Und zwar untersuche ich an dem Beispiel eines namhaften deutschen Maschinenbauunternehmens, ich kann den Namen jetzt leider nicht nennen, folgendes Planungsproblem. Es geht darum, ein Kunde fragt eine Maschine an, eine sehr komplexe Maschine an, und die Maschine ist noch nicht beauftragt. Trotz alledem hat der Kunde die Erwartungshaltung, dass er schon zu diesem frühen Zeitpunkt einen mehr oder weniger verlässlichen Liefertermin gesagt bekommt. Auf der Seite des Produzenten ist das natürlich durchaus schwierig. Man muss berücksichtigen, dass die Maschinen beispielsweise mit Optionen versehen sind. Also je nachdem, welche Konfiguration, kennen wir auch vom Pkw, ich dann letztendlich bestelle, kann das ein oder andere Teil, die ein oder andere Komponente an die Maschine drangebaut werden oder eben nicht. Im Sondermaschinenbau geht man noch ein Stück weiter. Das heißt, ich habe gewisse Maschinenkomponenten noch gar nicht endgültig auskonstruiert und der Kunde möchte schon wissen, wann er das geliefert bekommt. Das heißt, ich habe eine sehr von Unsicherheit geprägte Planungssituation. Und ich habe dann bei diesem Forschungsprojekt auf Basis eines APS-Systems, was dort im Einsatz ist, ein Simulationsmodell aufgebaut, das auf Basis von Referenzmaschinen, das heißt, man sucht sich dann ähnlich konstruierte Maschinen und erzeugt auf dieser Datengrundlage automatisiert Produktionsaufträge, die dann in der Simulation auf die Kapazitäten eingelastet werden, um dann hinten heraus quasi einen Liefertermin zu bekommen, den man den Kunden mitteilen kann und der in irgendeiner Form auch robust ist. Ganz besonders hier kommt noch on top, dieser Premium-Hersteller, der liefert auch Ersatzteile. Das heißt, die haben eine gewisse Ersatzteilgarantie. Jetzt ist es natürlich schlecht, merkt man auch beim Pkw wiederum, wenn wir das Beispiel nochmal aufgreifen möchten. Ich kann nicht mit einer absoluten Sicherheit vorhersagen, wann denn ein Ersatzteil benötigt wird. Das ist dort genauso. Ersatzteilaufträge, wenn die dann auftreten, bevorzugen die priorisiert oder belegen die priorisiert Kapazität. Das heißt, die verdrängen dann tatsächliche Fertigungsaufträge, die eine Maschine herstellen. Sprich, ich muss die in irgendeiner Form in der Planung schon berücksichtigen, in meiner Prognose schon berücksichtigen, damit ich am Ende wirklich einen verlässlichen Termin rausbekomme. Dort haben wir uns auch wieder historischer Daten bedient. Das heißt, wir haben über viele Jahre wurden dort Daten aufgenommen und dann statistisch ausgewertet. Und wir können auf Basis dieser statistischen Datengrundlage dann auf Basis von Verteilungen auch diese Unsicherheitssituation in der Planung schon abbilden. Sprich, auf Basis dieser Daten werden dann Simulationsaufträge, Ersatzteilaufträge simuliert und dann in die Produktion eingelastet, um am Ende dann wirklich einen sehr verlässlichen Liefertermin rauszubekommen. Das ist so eine der Aktivitäten, die ich momentan im Bereich Unsicherheit in der Forschung verfolge. Ich hatte es schon angesprochen eingangs, das soll auch nicht verloren gehen, das Thema Nachhaltigkeit. Da gibt's in den letzten 10, 15 Jahren sehr, sehr viel Bewegung in der internationalen Forschung. Nachhaltigkeit hat drei Dimensionen: Ökonomie, Ökologie und Soziales. Die Aktivitäten, die dort stattfinden, sind vor allen Dingen im Bereich Ökologie. Also man beschäftigt sich, und ich auch beschäftige mich beispielsweise mit der Fragestellung, wie kann ich automatisiert Fertigungsaufträge so terminieren, dass ich beispielsweise ein Energieangebot, was mir meine PV-Anlage liefert, die auf meiner Werkshalle installiert ist, bestmöglich ausnutzen kann, ohne andere Zielgrößen in irgendeiner Form zu vernachlässigen. Weil ich muss natürlich trotzdem eine gewisse Termintreue sicherstellen und auch eine gewisse Rüstoptimierung in der Fertigung einhalten. Das ist eine Fragestellung, die man im Bereich der Ökologie hat. Im Bereich der sozialen Produktionsplanung und Logistikplanung beschäftige ich mich mit Fragen, wie kann Lerneffekte und Monotonieeffekte, die sich auch in irgendeiner Form quantifizieren lassen, in der Planung berücksichtigt werden. Also man muss sich vorstellen, ich kann natürlich auf einer Maschine sehr lange Auftragssequenzen erzeugen, also gleichartige Aufträge hintereinander wegplanen. Der Operator, der dann an der Maschine steht, hat natürlich, wenn er immer wieder die gleichen Tätigkeiten ausführt, einen gewissen Lerneffekt. Ne? Also man lernt durch dieses Wiederholen Fingerfertigkeiten, die einem dann in der Effizienz helfen. Irgendwann kippt das Ganze. Das heißt, wenn die Sequenz zu lang wird, treten Monotonieeffekte auf, man wird quasi unaufmerksam, man ist gelangweilt von der Tätigkeit, es kommt zu Fehlern und letztendlich ist das wieder effizienzschädlich. Das heißt, das Optimum in der Mathematik wäre dann irgendwo dazwischen und mit solchen Fragestellungen beschäftige ich mich in der sozialen Dimension. Ich stehe da im Austausch mit einer kleinen Forschungsgruppe an der Technischen Universität Dresden, die sich auch diesem Thema nachhaltige Planung in Produktion und Logistik verschrieben hat.
Das sind ja alles sehr spannende und auch hochaktuelle Themen. Wenn man also sieht, wie jetzt mit Lieferketten teilweise die Unsicherheit sehr groß ist, Ihr Thema Unsicherheit und auch Nachhaltigkeit, gerade wenn man sieht mit den Abläufen, wenn dann eben die Monotonie zu groß wird, dann ist ja auch der Sicherheitsaspekt nicht mehr gegeben für den entsprechenden Mitarbeitenden. Ja, sehr interessant. Wie denken Sie, dass es in den nächsten Jahren weitergeht? Was ist Forschungsbedarf gerade in Ihrer Materie, wenn man jetzt mal sämtliche Unsicherheiten in Betracht zieht, die halt jetzt durch die Weltwirtschaft und durch die aktuelle politische Lage gegeben sind?
Spannende Frage, ne? Wie geht's weiter? Ich denke, das Thema Unsicherheit und Nachhaltigkeit wird nicht verloren gehen, im Gegenteil. Also das wird sich noch verstärken. Deshalb werde ich auch diese beide Forschungsrichtungen im Bereich Produktion und Logistikplanung beide auch vorantreiben in meiner Forschung. Ich sehe momentan ein größeres Defizit im Bereich der sozialen Dimension der Nachhaltigkeit. Das ist momentan aus meiner Sicht in den aktuellen Forschungsarbeiten noch unterrepräsentiert. Das heißt, dort auch vor dem Hintergrund des zunehmenden Fachkräftemangels wird es einen stärkeren Forschungsbedarf geben, auch international. Momentan weicht man noch auf Märkte aus, wo entsprechend ausreichend Personal zur Verfügung steht. Aber ich denke, auch das wird sich in irgendeiner Form ändern. Das heißt, man muss das Humankapital, was man hat im Unternehmen, bestmöglich ausbilden und dann auch bestmöglich für den Wertschöpfungsprozess einsetzen. Und ich denke, da wird die Reise hingehen, was die Forschung angeht. Und da sehe ich auch meinen persönlichen Forschungsbedarf. Wenn man nochmal auf die Berufsakademie zu sprechen kommt, da sehe ich hier vor allen Dingen den Bedarf in der Forschung, in der Vernetzung interdisziplinär. Das haben Sie schon angesprochen, dass man die Bereiche noch näher zusammenbringt und auch die Forschungsaktivitäten, die schon stattfinden mit Forschungsnetzwerken in unserem Umfeld, dass man die noch stärker ausbaut, um dann halt auch voneinander entsprechend zu profitieren und dann entsprechend Synergien zu nutzen, die halt hier an dem sehr gut ausgebildeten Standort Dresden schon vorhanden sind.
Sie waren ja in Zittau für Ihre Masterarbeit. Zittau ist ja bekannt für seine Arbeit im Dreiländereck, also mit dem Blick über die Grenzen. Wie sieht es da bei Ihnen aus mit internationalen Aspekten, internationalen Vernetzungen, auch im Hinblick eben auf unsere Studierenden, die dann vielleicht mal ein Auslandspraktikum machen möchten oder sollten oder auch ein Auslandsstudium oder nach ihrem Studium dann vielleicht auch mal ins Ausland gehen?
Also ich habe internationales Management studiert, vielleicht setze ich da nochmal an. Das heißt, in meinem Studiengang, in meiner Seminargruppe, wir waren nur 3 deutsche Studierende, der Rest kam aus verschiedensten Ländern und hatte natürlich da jeden Tag mit Internationalität zu tun. Einzelne Module waren englischsprachig, das heißt, ich habe da relativ früh schon mit Internationalität auch schon in der Ausbildung zu tun bekommen. In meiner Tätigkeit in den letzten Jahren, Unternehmen heutzutage, große Produktionsunternehmen, ich habe mich bewegt im Mittelstand bis zum Konzern. Das heißt, die sind natürlich auch international aufgestellt. Üblicherweise führt man solche Softwareprodukte an den neuesten Produktionsstandorten ein. Und die neuesten Produktionsstandorte sind in der Regel eher aus der deutschen Sicht heraus in anderen Märkten zu finden. Das heißt, man hat sich viel im osteuropäischen Ausland bewegt, hat aber auch international sich diverse Produktionsstandorte dann als Blaupause genommen, um so ein Planungsproblem zu lösen und diese Blaupause dann auf verschiedenste andere Produktionsstandorte weltweit zu übertragen. Wir sind ja hier, was die Forschung angeht, anwendungsorientiert unterwegs. Das heißt, in meinen Forschungsaktivitäten versuche ich auch immer, einen Kontakt zu Unternehmen herzustellen und diese auch in die Forschung einzubinden. Das heißt, wirklich ein praxisrelevantes Problem zu diskutieren. Und ich erhoffe mir auch, dass dann daraus natürlich auch studentische Projekte entstehen, dass man halt auch Studierende in diese Forschungsprojekte einbindet, von den aktuellen Forschungsergebnissen auch in der Ausbildung profitieren lässt, um dann letztendlich auch diese Internationalität auch dann schon im Studium, auch in der forschungsorientiert, dann spürbar macht für die Studierenden.
Sie haben englischsprachige Studiengänge angesprochen. Da fehlt es ja bei uns an der Berufsakademie noch ein bisschen. Wir wollen ja 2025 oder wir sollen duale Hochschule werden. Welche Wünsche und Erwartungen haben Sie denn da, vielleicht auch in Bezug auf Internationalität, auf internationale Vernetzung? Wie sieht es da aus? Was wären Ihre Wünsche?
Zunächst erstmal möchte ich betonen, dass ich diese Transformation, so würde ich es mal nennen, sehr begrüße und auch absolut für den richtigen Schritt erachte. Was die Forschung angeht, erwünsche ich mir oder erhoffe ich mir natürlich, dass die schon stattfindenden Forschungsaktivitäten, nachweislich stattfindenden Forschungsaktivitäten verstetigt werden können und auch noch ausgebaut werden können. Also dass Rahmenbedingungen geschaffen werden, die das Ganze noch begünstigen. Das erstmal zur Forschung. Was die Vernetzung der Berufsakademie angeht, da hoffe ich mir auch dann mit dem Forschungsauftrag, dass dann auch noch andere Möglichkeiten bestehen, mit den hier ansässigen Akteuren noch stärker zu kooperieren, weil man halt noch mehr Zeit für Forschung bekommt. Forschung braucht Raum und Zeit. Der Raum, habe ich ausgeführt, der ist vorhanden. Das heißt, wir haben gute Bedingungen, was das angeht. Was die Zeit angeht, ist es momentan durchaus schwierig, weil momentan der konkrete Forschungsauftrag halt nicht da ist. Man primär in der Lehre natürlich eingesetzt wird und die Forschung dann so ein Stück weit immer noch on top kommt. Also das erhoffe ich mir ganz stark, dass dann durch die Transformation in die duale Hochschule dann auch mehr Zeit für Forschung entsprechend zur Verfügung steht. Was die Studiengänge angeht, dem Aspekt auch nochmal aufzugreifen, Wir haben natürlich durch die duale Ausbildung viele Vorteile, dass man halt wirklich dann Praxispartner auch dann griffbereit hat. Und dieses Potenzial, was man dann hat, wäre natürlich auch schön, dass man über die Studierenden dann die Praxispartner auch für Forschungsaktivitäten aktiviert, mit den Studierenden gemeinsam, um dann halt, sag ich mal, auch ja ein Stück weit mehr auch in den Austausch zu kommen mit den Praxispartnern, die man ja tagtäglich halt in irgendeiner Form hier auch greifbar hat. Momentan geht es primär um die Lehre, die Forschung fällt da ein Stück weit noch hinten runter. Ich bin im Gespräch zum Beispiel mit der TU Dresden, dass man gewisse Module beispielsweise dann auch mit verschiedenen Standorten, also Berufsakademie, Kooperation mit der TU Dresden oder halt auch mit einer Fachhochschule dann durchführt. Schwierigkeit ist einfach da noch, dass man die Harmonisierung der Semesterzeiten, die machen uns das Leben da noch etwas schwer. Dann muss man ja Lösungen finden, wie man das entsprechend dann auch adäquat auflöst, um dann halt auch in dem Bereich miteinander vernünftig kooperieren zu können.
Ja, das sind gewaltige Aufgaben, die noch vor uns stehen, die wir in den nächsten zwei Jahren in der Vorbereitung schon angreifen müssen. Ich freue mich, dass Sie als junger Professor hier mit Ideen zu uns gekommen sind und wir hoffen, dass wir das also in den nächsten 3 Jahren umsetzen können. Vielen Dank.
Ich bin zuversichtlich. Vielen Dank.